Eintracht Braunschweig wird an der Bremer Brücke zum Partycrasher. Das ist natürlich für uns ganz angenehm, für die lilafarbenen Osnabrücker etwas weniger, aber nichtsdestotrotz. Die drei Punkte sind im Sack und damit herzlich willkommen zur 171. Folge der Gegengerade. Und diesmal muss ich ja mal sagen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne, wie geht's dir?
Guten Morgen, Thomas, mir geht's sehr gut. Ich habe, glaube ich, besser geschlafen als der Osnabrücker Vierer gestern. Der hat bestimmt noch Albträume gehabt.
Ja, aus Gründen, ja, die wir dann auch gleich noch sprechen werden. Ja,
französische Albträume.
Ja. Ja, ein bemerkenswertes Spiel. Also erstmal eine, was ich so im Nachhinein gesehen habe, ganz hübsche Choreografie der Osnabrücker zu ihrem 125-jährigen Jubiläum, zu dem wir natürlich trotz allem nochmal herzlich gratulieren. 125 Jahre musste auch erstmal alt werden, im Profifußball spielen. In einem ganz interessanten Sondertrikot, schlecht vorbereitet. Hast du begriffen, was dieses Wappen zu bedeuten hatte auf dem, dieses Rad, was da drauf war?
Ich würde mal vermuten, dass das irgendwie das Wappen, das erste Wappen gewesen ist, entweder in des Vereins oder des ersten Trikots der Profifußballer, sind aber auch nur Thesen. Ich kann es nicht sagen. Ich fand es auch ganz cool. Ich habe da irgendwie ein Faible für. Schön schlicht, einfarbig, so. Es gefällt mir
überhaupt
gut.
Überhaupt solche Retro-Sachen mag ich wohl ganz gerne. Und man muss auch sagen, mal abgesehen von den Halbzeitpfiffen, schon ein Publikum, was auch sehr bemüht war, geschlossen hinter dem Team zu stehen. Das hat mir da eigentlich auch ganz positiv gefallen. Dass wir da mit drei Punkten noch raus sind, krönt das Ganze natürlich und lässt das Ganze uns ein bisschen milder wahrscheinlich betrachten, als wir es unter anderen Umständen gemacht hätten.
Das ist sehr wahrscheinlich richtig, ja.
muss man ja mal offen zugeben.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, man muss schon sagen, ein in Summe seltsam souveräner Sieg, oder? Wie kommt dir das vor?
Ja. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, welche Ebene man betrachtet. Hm. Also mit Blick auf diesen Expected Goals-Wert ist ein 3-0 wahrscheinlich nicht das, was das Spiel repräsentiert, weil Osnabrück einfach doch sehr, sehr namhafte Chancen hatte. Das können wir wirklich nicht leugnen. Einerseits, andererseits muss ich sagen, fand ich, dass diese Chancen, diese hochkarätigen Chancen, zu denen der VfL gekommen ist, doch auch die Highlights des Spiels der Osnabrücker gewesen ist. Hm. Also, ich würde schon sagen, dass die Eintracht über die weitesten Strecken des Spiels souverän, spielbestimmend, ruhig und klar gewesen ist. Deswegen, so ein bisschen Mixed Feelings, ja, aber unterm Strich vielleicht ein Tor zu hoch in der Differenz. Ein 3-1 hätte es wahrscheinlich irgendwie auch getan, aber das 3-0 nehme ich natürlich auch.
Ja. Verzeihung, immer noch ein Rest Erkältung bei mir, wie immer der Reihe nach. Es ging schon ziemlich, ich will mal sagen, nickelig, sehr engagiert, um es mal freundlich auszudrücken, der Osnabrücker los. Also da war gleich eigentlich ordentlich Pfeffer drin. Ne? Man merkte so, die Osnabrücker, das war so ein bisschen ihre letzte Chance, nochmal einen Anschluss zu bekommen, gegen direkten Konkurrenten zu punkten, nochmal irgendwie in Nicht-Abstiegskampf einzugreifen. Rittmüller habe ich da so in Erinnerung, so gleich in den ersten Minuten, der dann Gegenspieler schubste. Wir haben dann es zum Glück geschafft, erstmal alles in allem ruhig zu bleiben und, ich will mal sagen, auch zum richtigen Zeitpunkt gleich ich will nicht sagen, relativ früh den Zahn zu ziehen, aber erstmal für einen kleinen Schockmoment da im Stadion zu sorgen, weil klar, meine Osnabrücker Fans sind mit großer Erwartungshaltung natürlich hin, Heimspiel, ausverkauftes Haus, vorher zum 125-jährigen Jubiläum noch großen Fanmarsch, eine Stadt in Lila, Choreografie, alles drum und dran, Team ging gleich giftig gallig zu Werke, Stimmung entsprechend. Und ja, dann kommen Rittmüller und Donkor, unsere üblichen Goalgetter, sowohl in Vorbereitung als auch im Abschluss. Nee, ich glaube, das war der erste Assist von Rittmüller. Der, so muss man aber auch sagen, ziemlich von Abwehrschwächen profitiert. Also beide, Rittmüller und Donkor, der Osnabrücker, also weder der Pass, also weder muss er da durchlaufen, noch der Pass muss durchkommen, noch sollte es eigentlich Donko möglich sein, seinen Fuß da irgendwie reinzuhalten. Also
ja.
Das war so 50-50. Einerseits gut gemacht von den beiden, ohne Frage, auf der anderen Seite Verteidigungsleistung fragwürdig. Ne?
Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich glaube, dieses Urteil lässt sich auch auf die anderen beiden Tore anwenden. ja, total. Es ist halt so, dass du natürlich recht hast. Ich aber auch die Fußnote gerne ergänzen möchte, dass mit den Schwächen im Abschluss, mit denen die Eintracht aufgewartet ist, über nicht wenige Spiele in den letzten Monaten, ich über wirklich alles froh bin, was im Tor landet, weil ich Abwehrschwäche hin oder her das nicht als selbstverständlich nehme, dass der Abschluss dann tatsächlich auch aufs Tor kommt und am Torwart vorbei. Und ja, Donkor steht da, wie man so schön sagt, im Stile eines Mittelstürmers, genau am richtigen Fleck und macht nichts anderes, als da tatsächlich seinen Fuß hinzuhalten. Ja, guter Auftakt.
Sehr guter Auftakt. Muss auch sagen, überhaupt eines der besseren Spiele von Donkor an dem Tag, was ich insofern besonders bemerkenswert finde, weil die Nachricht, dass er angeblich bei Schalke 04 für nächste Saison unterzeichnet habe, haben soll, ja schon für ein bisschen Unruhe sorgte und mancher sich fragte, naja, so die letzten Leistungen von Donkor auch nicht jederzeit besonders toll. War der mit dem Kopf schon irgendwie mehr bei seinen Vertragsverhandlungen als bei Eintracht auf dem Platz? Muss man sagen, muss man so auszudrücken, ein hochprofessioneller Auftritt in dem Sinne, ne?
Ja, definitiv. Muss aber auch sein. Also das verlange ich dann auch. Das, ja, also natürlich gibt es sowas. Aber weiß ich nicht, also auch Feray letzte Saison, da war ja auch klar, dass er geht. Und wenn das aber die nominelle erste Lösung ist, dann finde ich es auch gerechtfertigt, dass man dabei bleibt. Also natürlich, wenn er jetzt irgendwie aufgrund seiner Einstellung einen schlechteren Auftritt hingelegt hätte, dann hätte man darüber nachdenken müssen. Aber wenn das sportlich, wenn der Trainer eben zu dem Urteil kommt und das, ja, dass das legitim ist, finde ich, haben jetzt auch die letzten Spiele gezeigt, finde ich, spricht nicht so viel dagegen, ihn trotzdem spielen zu lassen. Also sonst würden wir uns ja in einer Saisonphase befinden, in der man sich dann sehr einschränkt in der Auswahl. Das, ja, finde ich.
Ich meinte gar nicht, dass man ihn deswegen draußen hätte lassen sollen, aber er stand schon ein bisschen mehr im Fokus als sonst durch diese ganze Vorgeschichte. Ja. Und ich muss sagen, sein Auftritt war halt wirklich à la Bonheur.
Ja, definitiv.
Und insofern alles gut. Also können wir ja kurz einschieben, wie wir das bewerten, wenn er tatsächlich zu Schalke geht. Wird sicherlich eine Art Karriereschritt sein. Ich meine, Schalke ist jetzt vielleicht sportlich aktuell nicht gerade so die erste Adresse unter den deutschen Profiklubs in der zweiten Liga. Aber natürlich ein Riesenverein. Das wird wahrscheinlich finanziell sich nochmal für ihn lohnen, da in der Veltins-Arena vor 60.000 spielen. Ich kann ihn da erstmal verstehen, was so das Ganze drumherum angeht, ob er sich da wird durchsetzen können. Vielleicht sogar schon, weil Schalke wahrscheinlich schon eher jemanden sucht, der ein bisschen Offensivspektakel da abbrennen kann, was Schalke wahrscheinlich eher ein bisschen, also den Fans und dem Ganzen drumherum, mehr entgegenkommt noch als bei uns. Wenn er gut drauf ist, wird er bei uns sicherlich, oder würde er offensiv sicherlich eine Lücke reißen, wobei er das so im Saisonverlauf auch immer nur punktuell hinbekommen hat. So, und defensiv, taktisch würde ich das jetzt nicht als so riesen Verlust einordnen, dass ich denke, oh Gott, die Welt bricht zusammen, weil Anton weg ist. Klar, er hätte hier weiter wahrscheinlich seinen Stammplatz sicher, kann man von ausgehen. Aber das ist niemand, bei dem ich glaube, oh Gott, der ist ja unersetzbar.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, genau, würde ich genauso mitgehen. Ich mag den irgendwie. Ist jetzt nicht
definitiv
so,
als Typ mega.
Ne, dass ich irgendwie denke, oh, um Gottes Willen, hoffentlich findet er einen anderen Verein. Denke aber auch, das ist halt der wie auch immer geartete Vorteil, dass sich Spieler auf diesem Niveau, auf dem wir suchen und scouten, wäre jetzt so meine Vermutung, dass das jetzt nicht komplett kompliziert ist, da einen Ersatz zu finden, der irgendwie so ganz ordentlich ist, mit Entwicklungspotenzial und eben entsprechenden Schwankungen, also sehr guten Spielen und sehr mäßigen Spielen. Weil ja, man halt so ehrlich sein muss, ein Spieler, der so spielt wie Donko an guten Tagen, wenn der jeden Spieltag einen guten Tag hätte, dann würde er halt nicht für die Eintracht spielen.
Das muss man sicherlich einmal so konstatieren. Da ja. Gebe ich dir völlig recht. Ich bin gespannt, was passieren wird. Also hängt natürlich immer noch weiter von der Liga ab. Auf der anderen Seite mit Lukoki, denke ich, haben wir da schon mal einen ganz ordentlichen Ersatz. Mhm. Scheiße, im Moment. Verzeihung. Ist natürlich die Frage, es wurde immer gesagt, das eigentlich bevorzugte System von Schärning ist ein 4-3-3, also eher mit einem klassischen linken Außenverteidiger. Vielleicht kommt da sogar eher wieder Niko Kiewski, wobei dann wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielte, zum Tragen. Also wir beobachten das mal, aber nichtsdestotrotz. Ja. Erstmal nichts, was mir schlaflose Nächte bereitet, wobei klar, nee. Anton hatte schon seinen Wert fürs Team.
Definitiv.
Eine Minute später, fast postwendender Ausgleich und ohne Scheiß, ich saß im Fernseher und dachte bei dem Freistoß, Leute, passt auf den langen Pfosten auf. Mm. Genau das taten sie nicht. Angesprochener Donko verlor Tesche da aus den Augen. Der kommt, drei Meter vom Tor, völlig frei zum Ball. Und Torben, unser guter RTH, mit einem ganz neuen Stilelement bei Torhütern, den aufgesetzten.
Ja.
Da setze ich mich doch mit dem Arsch drauf, dachte er. wurde eigentlich durch die Hosenträger erwischt, aber ja. Klemmte hinten ja, noch die Füße zusammen, setzte sich auf den Ball. Sah sehr spektakulär aus, war es auch. Ich meine, muss man nicht drüber reden, wer so einen Ball nicht versenkt, der verliert so ein Spiel auch irgendwie zurecht, oder?
Ja, also zumindest ließ das früh schon einen gewissen Trend erkennen, das stimmt. Ja. Ich habe das gesehen im Fernsehen und habe so auf dieses 21-22 Torjubel gewartet, das eben kommt, wenn der Ball so kullert und man denkt, oh nein, es schneit, Thomas. Ich fasse es nicht.
Es schneit, oh Gott. Doch nicht.
Warum? Es ist doch fast Mai. Naja, egal. Ja, also diesen Moment, dieses, oh nein, es schneit schon wieder, den habe ich gestern auch erwartet, als ich diesen Freistoß sah. Aber Gott sei Dank hat unser Torhüter einfach auf den Ball gesetzt. Das fand ich schön. Finde ich absolut eine legitime Stilform.
Na, auf jeden Fall. Also A-Note, Tor verhindert, sowieso aus der Diskussion. B-Note, noch besonders elegant das Ganze gemacht.
Ja, also, ein Pionier.
Ja, absolut. auch in Braunschweig wird gelegentlich das Torwartspiel nochmal neu definiert und revolutioniert. Also definitiv. RTH hat da seinen Anteil dran. Ja. Überhaupt, das blieb ja nicht die einzige Szene, wo ich dachte, der Ball ist nicht im Tor. Mhm. Oh. Da wächst gerade aktuell, ich sag's mal so, ein Braunschweiger Titan ran.
Ja, brutal, wirklich. Also vor allem die Kurve geht bei ihm halt nach diesem kleinen, total nachvollziehbaren Low kurz vor dem Hertel aus, finde ich wirklich sehr steil nach oben. Und das konnte ich so nachvollziehen, dass der da auch drunter leidet unter dieser gesamt schlechten Form. Und er war ja oft irgendwie der beste Mann dann noch auf dem Platz.
Ja.
Aber wenn du halt der beste Mann auf dem Platz bist und der Torhüter und du verlierst fast jedes Spiel, dass du dich davon dann nicht von Woche zu Woche frisch erholst, kann ich doch auch wirklich sehr nachvollziehen.
Mhm.
Aber umso schöner, dass er im Moment wirklich in überragender Form ist. Ich hoffe, also da anderes Thema als bei Donko, hoffe ich extrem, dass der sich nicht abwerben lässt im Sommer.
Ja, das wird halt spannend, weil ich, also sein Ziel hat er ganz, ganz klar gesagt und alles andere wird mich jetzt beim Fußballprofi auch verblüffen. Er will in die erste Liga. Da gehört er auf mittlere Frist, sag ich mal vorsichtig, mit zumindest auch hin. Wenn er da so weitermacht, es gab ja so ein Gerücht, dass schon die Radkappen ihre Fühler ausgestreckt hätten. Da wäre zwar erste Liga, aber dem Vernehmen nach halt als Nummer zwei, da wird er keinen Bock drauf haben, denke ich mal. Also bei allem Geld, was du da verdienen kannst, sicherlich, um dich da auf die Bank zu setzen, weiß ich nicht. In Braunschweig hätte er einen gesicherten Stammplatz. Kommt jetzt ein Erstligist, der ihm sagt, gut, wir machen hier gerade Umbruch, bla bla bla. Du hast zumindest bei uns Chance, die Nummer 1 zu werden, wird sich dann in der Vorbereitung rausstellen. Wird Eintracht wahrscheinlich schlechte Karten haben. So, also ich glaube, das Geld allein wird ihn nicht locken. Die Perspektive muss da sein. Dann wird es sicherlich schwierig für Eintracht, aber gut, das ist alles, sind alles ungelegte Eier. Erstmal ist er hoffentlich weiterhin ein zentraler Bestandteil dessen, dass wir einen Klassenerhalt schaffen werden.
Ja, ja, ich meine, als Torhüter musst du halt nicht unbedingt der Jüngste im Team sein. Und da sticht sicherlich auch Erfahrung vielleicht bis zu einem oder ab einem bestimmten Punkt Alter aus. Kann ich schlecht bewerten, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Aber dadurch, dass das ja seine erste komplette Profisaison in einer bundesweiten Herrenliga ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er eher noch Spielpraxis sammelt, als sich in der Bundesliga auf die Bank zu setzen.
Ja. Schauen wir mal. Dadurch, dass wir weiterhin 1-0 führen, das kommt uns sehr entgegen. Hier, bitte, hier ist der Ball, lieber Gegner. Sieh zu, mach damit irgendwas. Osnabrück bemühte sich auch, aber der stand auch wirklich, muss man sagen, defensiv gut. Richtig viel warum kam nicht. Wir haben auf Konter gelauert. Es gab da so eine Chance, wo Gomez mit niemandem irgendwie übereinander herfielen. Natürlich zu wenig irgendwie für einen Elfmeter oder ähnliches. Ich glaube, es gab sogar Freistoß, wo Donko sich da durchtankt, in die Mitte spielt und Gomez halt nicht mal an den Ball kommt. Ansonsten passierte nicht viel. Bis zur 40. Minute, wo Osnabrück dachte, ach, wenn schon Abwehrfehler, dann machen wir noch mal einen
dann hinterher. Alle.
dann auch richtig. bei allem bei aller fehlenden Restverteidigung da von Osnabrück, muss natürlich sagen, diesen Pass von Kurutschein musst du erstmal so hinkriegen.
Ja.
Der wäre sensationell geil getimed. Und ja, Philipp macht das, was er halt am besten kann. Er hebt einmal den Kopf und so scheiße ruhig und eiskalt ist der Typ. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert.
Ja, ich auch. Und ich habe mich so gefreut, dass es geklappt hat, dass er getroffen hat. Weil ja, die Zeitlupe fand ich so faszinierend zu sehen, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass er halt echt weiß, okay, er läuft da alleine, da ist kein Innenverteidiger, der ihn gleich von unten, von hinten umsäbelt, hebt er den Kopf und dann trifft er. Auch schon oft genug daneben gesetzt, was ich vorhin sagte. Deswegen umso schöner für uns, aber auch für ihn, dass das funktioniert hat. Perfekt. Und Philipp tatsächlich ja an allen drei Toren beteiligt.
Ja.
Also gibt den Pass auf Rittmüller vor dem 1-0, macht das 2-0 und ja, die Vorlage zum 3-0. Also Sahnetag.
Absolut. Kommt auch fast zum 3-0. Muss sagen, Kaufmann nicht, überhaupt sowieso nicht sein allerglücklichster Auftritt an einem Tag. Er kommt dann nach so einem abgewehrten Ball, eigentlich ja am Fünfer, so frei zum Schuss, schießt eigentlich mehr den Abwehrspieler von Osnabrück auf der Linie an, als dass der den Ball noch irgendwie abwehrt. Ne? Das war ein bisschen schade.
Aber ja, das stimmt.
Gut.
Aber auch viel hin und her im Strafraum. Also unübersichtliche Situation. Dann steht Gomez auch noch auf der Linie. Ich bin ja auch gefragt, ist das klug? Weiß ich nicht genau.
Naja, Gomez hat sich schon ins Netz so verkrochen. Also der stand hinter
Der stand hinter der.
Naja, hinter, der hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Das hat er schon ganz schlau gemacht. Ja. Gut, nichtsdestotrotz 2-0. Angemessene Pfiffe von den Osnabrücker Fans. Ich hatte übrigens hinterher noch mal gelesen in der Braunschweiger Zeitung, dass Rittmüller beim Aufwärmen wohl von so ein paar Vögel regelmäßig von Osnabrückern beleidigt wurde beim Aufwärmen. Und er schon zugeben musste, dass ihm deshalb sein Assist besonders gut getan hätte. kann ich nachvollziehen, ist ehrlich eine menschliche Reaktion. Ja, 2-0, zweiter Durchgang. Da kommt dann leider in der 51. Minute auch schon wieder fast der Anschlusstreffer. Engelhardt ist es, da rutscht nach so einem Pass von rechts außen Kurutschei weg. Der Ball geht ihm durch die Beine. Da steht Engelhardt eigentlich frei, aber ja, Ballmagnet Hoffmann dachte so, versuch's doch. Ich bin auch heute mal wieder Mr. Unüberwindbar, mach doch, was du willst, holt das Ding da raus. Alter, sensationelle Parade.
Unfassbare Parade, ja.
Ja.
Heftig, definitiv.
Ja. Ja, danach, ich fand, dass Eintracht nach dem 3-0 von Gomez, was mich erstmal für ihn sehr freut, weil auch das wie eigentlich wieder so ein Spiel war, wo unfassbar riesigen Aufwand trieb, sehr wenig bei rauskam. Ich schon so zwischendurch mal schrieb, ich hoffe, der Junge bekommt noch seinen Moment. Der kam dann auch. Auch da unfassbar sensationell vorbereitet von Philipp. Also wie der sich da dreht, kurzen Antritt, alles stehen lässt, was um Rom Osnabrücker heißt.
Ja, der Vierer fällt. Der Gott, ey, der Arme.
Dann in der Mitte. Und dann muss man auch sagen, der Ball so halb hoch war gar nicht so leicht zu nehmen für Gomez, ne?
Und er nimmt den halt einfach, also er nimmt den ja nicht mehr. Ja. Hätte er da so halb hoch da sein Füßchen hin und zimmert das Ding da in die Maschen. Ja, tolles Tor. Richtig, richtig, richtig klasse. Auch geil, dass halt beide Stürmer getroffen haben. Wie gesagt, ja, Philipp sowieso in sehr, sehr guter Form. Und ich hoffe, dass das nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein für 2-3 weitere Tore in den nächsten Spielen gibt.
Wenn nicht das Schlechteste, wobei muss man fairerweise sagen, es gab ja einen Grund, warum er trotz seines Tores ausgewechselt wurde. Der lag unterschiedliche Gründe. Also zum einen sah Scherning wahrscheinlich auch, dass es grundsätzlich so ja latent viel Aufwand, wenig Ertrag trotz des Tores im Bein war. Muss sagen, kurz davor eine Szene, wo er mit dem Osnabrücker Gnase aneinander gerät, in der Zeitlupe zu sehen, also beide bekommen hinterher gelb, wo ich erst dachte, oh, halt so ein Gerangel, bla, okay, beide gelb, safe, in der Zeitlupe sah, das war eher eine Tätlichkeit von Gomez, muss man ehrlich sagen.
Okay.
Also,
kann ich jetzt nicht zurückrufen, aber wenn du das sagst, das stimmt.
Ja, also Gnase macht eigentlich relativ wenig, Gomez tritt ihm halt unten an die Wade. So, und das ist für mich Tätlichkeit. Also da hätte er auch vom Platz fliegen können. Waren beide mit Gelb noch, oder er mit Gelb ganz gut bedient. Gnase verstand die Welt nicht mehr, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann an der Stelle. Also ein Stück weit Glück für Eintracht. Multi war dann mal wieder im Spiel, lange nicht gesehen. Den mag ich ganz gerne, wenn er gut drauf ist, was er an dem Tag nicht so war, ne? Man merkte schon so fehlende Spielpraxis.
Ja.
Bisschen unglücklicher Auftritt. Was ich eigentlich gerade einleitend sagen wollte nach dem 3-0, ja, das war natürlich ein beruhigender Vorsprung, aber ich habe so die Wahrnehmung gehabt, dass Eintracht so einen Tick weniger machte, so ein bisschen fahrlässig wurde, wo manch einer dachte, ja komm, du führst da 3-0, was soll da noch passieren? Nee, punktetechnisch nicht, aber es kann sehr, sehr wohl am Ende des Tages noch ums Torverhältnis gehen. Das wäre auch wieder fast in die Hose gegangen, fast am Ende. Ne?
Ja, definitiv. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich war so richtig unruhig nicht, weil ich schon das Gefühl hatte, wir haben die gut im Griff und habe mir erstaunlich wenig Sorgen gemacht, auch wenn der Vorsprung ja nicht gigantisch gewesen ist, das ganze Spiel über. Und auch ein 3-0 ist schon oft genug innerhalb von 10 Minuten, ne, Abstiegskampf und so. Da entwickeln sich ja dann mitunter komische Dynamiken, noch zu einem 3-3 geworden. Aber ja, also ich hatte das Gefühl, dass wir gerade dann im Abschluss nach vorne so ein bisschen, ach ja, naja, dann vielleicht das nächste Mal wurden. Mhm. Und die Tordifferenz, alles, was da besser ist, ist also kann wirklich Gold wert sein. Deswegen habe ich mich auch darüber ein bisschen geärgert, dass die Jungs da die letzte Konzentration dann doch nicht geschafft haben, aufrechtzuerhalten. So mein Eindruck, vielleicht war es aber auch einfach nur die Eintracht oft anhaftende Abschlussschwäche.
Ja. Multi hat da noch so eine sehr gute Möglichkeit.
Ja. Wo er rechts aufs kurze Eck geht.
Ja.
Ja, kann man besser machen. Letztlich, ja, aus Perspektive der Punkte ist es egal. Es ist halt gut, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Da als Osnabrück-Fan kommst du da, glaube ich, auch kopfschüttelnd auf so ein Spiel, gut, dass dann irgendwie wirklich gar nichts mehr klappt. Boah!
Da kannst du dich nur noch resignieren, denkst du, ja, passt zu dem Tag irgendwie halt eben zwei Großchancen vergeben. Dann noch den Elfmeter, sehr kläglich über den Kasten gesetzt. Ja. Freut mich, wie gesagt, ich war da nicht mehr trotz des 3-0 so einverstanden, weil ich dachte, nee, Leute, da fiel mir immer diese Geschichte um André Schubert ein, wo Eintracht, ich weiß nicht, welches Auswärtsspiel es war, auch eigentlich souverän führte. Und so kurz vom Ende noch so einen Anschlusstreffer kassierte, was jetzt am Ergebnis, also an den Punkten nichts mehr änderte, aber Schubert halt hinterher, also in der berühmt-berüchtigten Saison 18-19, stinksauer in die Kabine stapfte, seine Leute anguckte und sagte, ihr kapiert's nicht, ne? Ihr kapiert's wirklich nicht. Es kann hier um jedes einzelne Tor gehen am Ende, womit er verdammt recht behalten sollte. Also
das ist richtig.
Ist nochmal gut gegangen.
Gestern habe ich erst über dieses Spiel wieder gesprochen. Dieses Cottbus-Spiel. Unfucking fassbar.
Ja.
Ein Scheißtor. Und dieser Lattenkracher in der 90. Minute. Oh, ich kriege jetzt noch kalte Hände, wenn ich daran denke.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. Das 3-0, ich bin mir in der Bewertung ein bisschen unsicher. Also zum einen, ja, das war, der Sky-Kommentator sagte, sein erwachsener Auftritt der Eintracht gewesen, würde ich im Großen und Ganzen unterschreiben. Tor zu hoch, kann man auch sagen. Und mit diesen Großchancen der Osnabrücker, das hätte auch irgendwie anders laufen können. Also wir alle erinnern uns auch in der Abstiegssaison unter Daniel Mayer, da hat man immer gar 4-0 in Osnabrück gewonnen, dachten so, super, läuft jetzt ja halt eben. Ich hoffe, die Jungs halten die Spannung hoch, lehnen sich da innerlich nicht zurück und ganz im Gegenteil, beim nächsten Spiel legen sie eher nochmal eine Schippe drauf, denn das wird dann sowieso nötig sein, wenn der HSV kommt. Und nicht so, wir sind jetzt ja schon mal halb durch. Also ich traue es ihnen nicht zu, ich traue das auch Scherning nicht zu.
Ja.
Aber das ist so ein ganz, also bei aller Freude, auch so ein ganz gefährliches Ergebnis. Ich will uns da nicht die Party vermiesen.
Glaube ich nicht.
Dürfen uns schon mal ein bisschen zurücklehnen, so einen Tag und sagen so, ach, geil, ne? Nehmen wir mit, können wir gerade gut gebrauchen. Hebt nochmal die Moral, aber boah, Leute, ey, lasst euch da bloß nicht einen Millimeter hängen.
Ja, ich verstehe, was du sagst, fühle ich tatsächlich gar nicht. Und ich bin jetzt ja wirklich auch nicht unängstlich oder so in Bezug auf die Eintracht. Aber ich glaube, dass die Kombination Auswärtssieg beim Tabellenletzten, Heimspiel HSV gut ist. Weil der HSV ist immer noch der HSV.
Ja.
Also du hast ja diesen Nimbus des Gegners und wir sind zu Hause stark und ein bisschen angedetscht kommen die ja, nachdem sie gestern da zu Hause gegen Kiel verloren haben. So richtig, also rechnerisch ist es noch möglich, aber Düsseldorf hat jetzt doch allerhand Vorsprung. Ich glaube, das ist für uns eine richtig gute Ausgangslage dann vor der richtigen Crunch-Time, dass das jetzt halt nicht, mit allem Respekt, dass das halt nicht Elversberg ist, sondern dass es halt der HSV ist, weil das Spiel, ich glaube, das wollen die einfach des Gegners wegen, wollen die da zeigen, ja, ihr seid vielleicht der HSV, aber wir sind auch Leute, die Fußball spielen können und jetzt kommt erstmal her.
Hm. Ja, kann ich so mitgehen. HSV, also das ist so ein Spiel, da ist in jeder Hinsicht alles möglich. Also zum einen werden die so mit einem Schuss Resignation kommen, was auch damit zu tun hat, dass der Trainerwechsel auf Steffen Baumgart so überhaupt nicht gezündet hat. Ganz im Gegenteil, es gibt zuerst so Stimmen, woran liegt das jetzt? Also man kann ja gegen Tabellenersten schon verlieren, auch wenn das natürlich in der Situation vom HSV gerade nicht so das geeignete Ergebnis war. Kommt ein bisschen auf die Art drauf an, wie man verliert. Und da gehen bei den Fans gerade die Köpfe runter, sagen, das stimmt was grundsätzlich nicht. Das ganze Auftreten der Mannschaft, ist das von den Charakteren nicht richtig zusammengestellt? Also da gibt es Stimmen, die sagen, ja, schmeißt die Leute raus, die begnadete Fußballer sind, aber die einfach keine Mentalität auf den Platz kriegen. Gibt es solche, die sagen, gut, ist der Kader auch von der Zusammenstellung her nicht gut zusammengestellt? Geht das eher so in Richtung Sportdirektor? Leute, die sagen, ist das eher Steffen Baumgart, der mit dem Tim-Walter-Kader versucht, Baumgart-Fußball spielen zu lassen, was halt auch nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz kommt da auch vielleicht nochmal so ein angeschlagener Boxer, der um seine letzte Chance irgendwie kämpft und dann sagt so, gut, was haben wir noch zu verlieren? Wir hauen jetzt hier alles rein, was irgendwie geht. Also das wird, vor allem wegen der individuellen Qualität, gibt da Gerüchten zu folgen, so einen ehemaligen Zehner, der Braunschweiger, der das Fußballspielen auch kaum verlernt haben wird. Glatzel da vorne möchte ich gar nicht dran denken. Auch wenn ich da bei unserer Innenverteidigung denke, ja, das kriegen die da schon in den Griff. Wird ein schwieriges Spiel. Also ich bin da mal vorsichtig, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, wäre ich gar nicht so unzufrieden. Kommt immer auf den Spielverlauf drauf an, aber verlieren muss jetzt auch gerade nicht sein in der Phase, in der wir sind.
Nee, ich gehe da all in. Wir gewinnen das.
Ja.
Ja, Heimsieg.
Sorry. Ja. Keine Widerworte.
Schnickschnack.
Ja, spannend. Spannender Abstiegskampf. Also ich schaute mir mal so die Kommentare auf Twitter zu Kaiserslautern gegen Wiesbaden an. Also Kaiserslautern-Fans, also wenn es den Hamburgern gerade schlecht geht, die sind gerade völlig konsterniert, weil die sagen, also Wiesbaden nimmt da zwar einen Punkt mit, aber keiner, also es lag mehr an Kaiserslautern offensichtlich als an Wiesbaden. Die scheinen, also diesen Kaiserslautern scheinen regelmäßig gerade ihre zweiten Halbzeiten zu verkacken. Kriegen irgendwie auch keine Mentalitäten auf dem Platz. Keiner weiß, woran es liegt. Also ist auch mal die Frage, sind die Spieler, weil erst da hieß, ja, großer Kaderumbruch im Sommer, nur noch so halbherzig dabei oder kriegt der Trainer nicht hin? Also auch ausgefunkelt oder keine Ahnung. Wiesbaden hat jetzt nur so halbherzig irgendwie ja Abwärtsspirale gestoppt. Die sind dann noch sehr gut in der Verlosung ja mittlerweile drin. Die haben ja in der Tabelle überholt. Magdeburg weiß ich nicht. Bin ich gespannt, was da heute passiert. Rostock, gut, die spielen jetzt gegeneinander. Mal gucken, was dabei rauskommt. Kaiserslautern hieß es 31 Mal geführt irgendwie.
Oh, okay, das ist unangenehme Statistik.
ganz krass.
Ja.
Ja gut, Osnabrück ist weg. Schalke ist, glaube ich, immer noch nicht oder weiterhin nicht, dass die nach unten reinrutschen wieder. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, wir haben einen Moment, so Geschlossenheit des Kaders, Stabilität des Ganzen. Muss man auch sagen, ein bisschen Matchglück gehört immer dazu. Im Moment ganz gute Karten. Also die Ausgangsposition ist nicht die allerschlechteste, aber ich bleibe dabei, es wird ein Endspiel in Kaiserslautern geben.
Ja, es bleibt bis zum Schluss spannend, das glaube ich auch. Ja. Aber für diesen Schluss haben wir ganz gute Karten.
Das würde ich auch mal so behaupten, zumal wir auch noch gegen Wiesbaden spielen. Das sind so, das sind halt so Big Points.
Ja.
Wir haben es in der Hand, sagen wir es mal so.
Sehr schön.
In diesem Sinne, genießen erstmal weiter den Auswärtssieg und dann schauen wir mal, was am Samstag die Eintracht gegen den HSV so treibt.
Mind my words.
Alles klar, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag, Anna.
Schönen Sonntag, Thomas, dir auch. Bis dann.
Ciao.